Abgeguckt.
Junge Hüpfer fragen alte Hasen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgeguckt. Nochmal. Sunny Bonani. So begrüße ich euch heute zur nächsten Folge von Abgeguckt. Junge Hüpfer fragen alte Hasen. Ja, warum denn eigentlich? Was heißt denn Sunny Bonani? Wollt ihr das wissen? Dann müsst ihr mal beim Interview, was jetzt gleich folgt, dranbleiben. Vorher aber noch der Hinweis, wir haben diesmal niemanden, der uns nachträglich die Fragen einliest, weil wir das Interview so originalgetreu wie möglich lassen wollten. Dadurch hört ihr im Podcast die jungen Hüpfer, die im Zoom-Interview dabei waren. Leider gab es da unterschiedliche Qualitäten, deshalb müsst ihr die Ohren spitzen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit unserem alten Hasen.
Das Interview.
Hallo zusammen und moin moin. Sunny Bonani ist auch eine Art der Begrüßung. Und Till Summons, das ist auch eine Art der Begrüßung. Ich bin Robert Jaurich, bin 44 Jahre alt. Und freue mich ganz, ganz sehr, heute hier bei euch sein zu dürfen. Ich habe mit Connecting Blind den Anfang quasi erlebt und man hat mich jetzt gebeten, einfach mal hier Gast sein zu dürfen, um eure Fragen heute empfangen zu dürfen. Ja, was gibt's über mich zu erzählen? Ich habe schon seit 18 Jahren einen wirklich tollen Job, einen, finde ich, sehr spannenden Job. Und habe viele, viele Hobbys, unter anderem sowas wie Reiten beispielsweise, ich spiele Tennis und habe ein ganz, ganz großes Hobby, das hängt mit einer der Begrüßungen zusammen, und zwar Sunny Bonani. Hat jemand von euch, irgendjemand von euch das Intro gehört, als er veröffentlicht worden ist?
Ja, ich glaube.
Okay. Nope. Okay, auch ehrlich. Sunny Bonani ist eine fremde Sprache, ist eine afrikanische Sprache. Und zwar ist das Zulu. Und Zulu ist wiederum eine alte Sprache aus dem Swahili. Das ist aus einem ganz besonderen Film, beziehungsweise gibt es da auch ein Musical. Kann sich jemand von euch vorstellen, was das eventuell ist, wenn ich rede von Afrika und so?
Nein.
Nee, nicht so richtig.
Okay. Okay. Hat schon mal jemand von euch die Worte Natsiwonya gehört?
Nein.
Vielleicht sollte ich es eher singen, aber ich kann nicht so gut singen. Na, Zingwanya, Babagiti Baba.
Süß. Ach, das, ja, ich kenne das doch.
Na, weißt du, was es ist?
Das ist von König der Löwen.
Korrekt. Und das möchte ich euch gerne auch näher erzählen. Wenn ihr natürlich Interesse habt, ihr könnt ja fragen. Andernfalls erzähle ich erstmal noch ein bisschen weiter über mich. Ich habe auch eine andere Begrüßung noch gesagt, Till Summons. Und Till Summons ist schwedisch. Und das hat was mit meinem Beruf zu tun. Könnte jemand sich vorstellen vielleicht, was für einen Beruf das sein könnte? Wenn ich sage Schwedisch?
Vielleicht arbeitest du in Schweden?
Fast. Also ich arbeite in Deutschland. Till Summons heißt auch Hallo zusammen oder Hallo ihr Lieben.
Übersetzer?
Nein.
Ja, ich gebe euch mal einen Tipp. Ich habe fast täglich ständig ein Brett vorm Kopf. Habt ihr bestimmt schon mal gehört und in der Werbung gesehen.
Arbeiten Sie bei IKEA?
Du hast 100 Punkte! Genau. Genau das ist es.
Darauf wäre ich erst beim tausendsten Mal gekommen.
Ja, genau. Also ich arbeite bei IKEA und das schon tatsächlich seit 18 Jahren. Und habe mit vielen, vielen tollen Menschen zu tun, bin auch immer noch begeistert für viele da zu sein. Ich helfe Menschen sozusagen ihre Wohnung einzurichten, helfe, wenn es Fragen gibt, wie man montiert oder wie man eine Reklamation macht. Also ne, wenn was kaputt ist, wo man das sich holen kann, dass es wieder ganz gemacht wird und so weiter. Das ist mein Job. Und wir sprechen zum größten Teil hier in Deutschland natürlich Deutsch, aber einiges wird tatsächlich auch auf Schwedisch kommuniziert. Und das ist zum Beispiel sowas wie das Tillsammans. Das ist immer eine Begrüßung in den Meetings oder in den E-Mails, wie wir so schreiben. Und eine etwas leichtere Floskel ist zum Beispiel auch ein schlichtes Hey. Das schreibt man aber nicht H-E-Y, das schreibt man H-E-J. Und heißt nichts anderes wie Hallo oder wie man das Hi oder so sagt. Genau. Okidoki, soweit erstmal zu mir. Jetzt bin ich gespannt, was ihr mir für Fragen stellt. Ganz ehrlich.
Hast du eine Familie?
Ich habe selber keine Familie. Also ich habe natürlich meine Familie, ne? Mutter und Vater und so. Und ich habe zwei Schwestern, die sind auch schon erwachsen. Und ich habe viele Nichten. Das sind zwei davon erst 5 Jahre alt. Und eine ist jetzt 17, die macht gerade eine Ausbildung zur Pflege. Und aber eigene Familie tatsächlich habe ich nicht. Ich habe keine Frau, ich habe keinen Mann und ich habe auch keine Kinder. Leider.
Mir ist noch was eingefallen. Und zwar, du hast ja den Film oder das Musical König der Löwen schon angesprochen. Was hat denn das jetzt mit dir zu tun? Bist du vielleicht da bei dem Musical aufgetreten?
Nein, direkt aufgetreten bin ich nicht, aber ich habe das Musical tatsächlich als großes Hobby. Und zwar habe ich jetzt letztes Jahr im Juli das Musical bereits 146 Mal besucht. Und, und bin tatsächlich Ehrengast Ehrenmitglied im König der Löwen. Ich habe ein Golden Life-Ticket. Das bedeutet, ich kann jederzeit, wann immer ich will, kann ich kostenlos das Musical besuchen und kann mir die Show angucken, mache Pressemitteilungen zum Teil, gebe ich mit raus. Ich war mit König der Löwen schon im Fernsehen, also bei Sat.1 zum Beispiel, bei RTL Plus kann man mich finden, wenn man registriert ist als RTL Plus User. Dann findet man in der Mediathek einen Beitrag. Im NDR-Fernsehen, also im Norddeutschen Rundfunk, bin ich schon mehrfach aufgetreten und habe tatsächlich sogar schon ein Kostüm von König der Löwen angehabt, und zwar vom Pumba. Und zwar ziemlich schwer, das kann ich euch sagen. Das wog über 20 Kilo. Man ist da ziemlich drin gefesselt. Man trägt ein großes Gestell, wo der Kopf vor der Brust dann ist, ne? Von dem Darsteller sozusagen, der ja da drin steckt. Der steckt zwischen Vorder- und Hinterteil sozusagen. Dort steckt er drin, und wenn er sich bewegt, bewegt sich dann auch die Figur mit. Und ja, das ist tatsächlich dann der Punkt, was wunderschön ist. Also die Darsteller selber gehen ganz herzlich miteinander um. Und das merkt man auch, wenn man auf der Bühne das erlebt, wenn man als Zuschauer das Musical besucht und der Auftritt dann kommt. Die gehen alle ganz, ganz toll miteinander um. Kennt jemand von euch? War schon mal jemand im Musical selber, in der Show?
Also im Musical war ich noch nicht. Aber ich habe den Film mal angeguckt, den ersten, den zweiten und den dritten Teil auch mal als Hörspiel angehört. Und jetzt will ich bald zu diesem Mufasa mal ins Kino gehen.
Ja, kann ich dir nur empfehlen. Ist ein wunderschöner Zeichentrick geworden. Also ist sehr emotional, solltest Taschentücher mitnehmen. Ist wirklich ganz, ganz toll geworden.
Wie bist du denn dazu überhaupt gekommen? Also zu diesem Hobby?
Das ist entstanden. Ich habe zum ersten Mal am 15.02.2006 das Musical besucht und wollte schon aber immerhin dort. Ne? Also es ist ja seit dem 1.2., nein, Moment, ich muss gerade überlegen, 2.12.2001 gibt es das Musical und immer wenn die Reklame lief, habe ich immer gesagt, ich würde irgendwann dort unbedingt mal hingehen wollen. Und dann haben meine Leute mir die ersten Tickets dazu geschenkt und dann habe ich mir das halt angeguckt und dachte, okay, das hast du definitiv nicht zum letzten Mal gesehen und hatte dann das Glück, dass ich mit einigen Darstellern durch Zufall zusammengetroffen bin und nach dem Musical direkt, kurz danach. Und dann habe ich einige Fragen gestellt und so weiter. Und dann haben die gesagt, na Mensch, dann komm doch mal wieder. Und so, na gut, die ganz normalen Floskeln halt, was man so sagt. Nur gut, dass ich dann schon knapp 2 Monate später das nächste Mal dann da gewesen bin. Damit hatte dann wahrscheinlich keiner gerechnet. Aber was einmal toll war, ich konnte dadurch den Sasu-Darsteller dann kennenlernen. Den Vogel, der praktisch da mitspielt. Und wir kamen dann so ins Gespräch und dann haben sie eben halt gesagt, ja, wie kommt das, dass ein Blinder sich das Musical anguckt, wurde durch dann gefragt, weil das besteht doch nur aus Farben zum größten Teil und also sehr viel visuelle Effekte, ne, sehr viel, was man sehen müsste sozusagen. Und da habe ich gesagt, nee, sag ich, es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken, außer das, was man sieht. Und ich habe dann gesagt, ich sehe mit dem Herzen. Ich sehe vielleicht nicht mit den Augen, aber ich sehe mit dem Herzen und ich spüre sehr viel Empathie, was das Theater betrifft. Ja, und dann bin ich im Juni eingeladen worden, direkt von der Presseabteilung damals, weil die das so begeistert hat, dass halt ein Blinder sich so ein farbenfrohes Musical anguckt. Es war für die völlig unverständlich, was für uns normal ist. Ne? Für uns ist ja nichts Besonderes jetzt, als Blinder ins Theater zu gehen oder so. Aber für diese Menschen war das wirklich was Besonderes. Und so kam das dann, dass ich immer dichter praktisch mit den Leuten auch zusammengearbeitet habe und so zusammengekommen bin. Ich habe jetzt demnächst auch wieder einen Pressetermin. Da geht es um ein Programm namens Ear Catch. Das ist praktisch ein Programm als Ohrenfänger übersetzt. Das heißt, dieses Programm dient zur Audiodeskription von Bühnenereignissen. Also die Firma Stage Entertainment möchte ihre Bühne für Menschen mit Seheinschränkungen und Blinden hörbar machen. Und da haben sie mit dem König der Löwen, da haben sie vor 2 Jahren mit König der Löwen angefangen. Funktioniert hervorragend. Ich habe schon mehrere Shows mit Audiodeskription gesehen, auch wenn ich es mittlerweile in- und auswendig kenne. Ne? Also ich kann außer den Zulu-Text, die längeren Zulu-Texte, die kann ich nicht, weil man macht sich einen Knoten in die Finger. aber den restlichen Text kann ich tatsächlich auch wirklich zitieren. Und von daher weiß ich natürlich viel von der Show. Aber ich wollte einfach mal wissen, was passiert, was wird beschrieben. Und ich kann es jedem einfach nur empfehlen. Und jetzt wird demnächst die Eiskönigin und MJ, das Michael Jackson Musical, wird jetzt auch mit Audiodeskription bald zur Verfügung stehen. Und da lädt man mich auch wieder ein und will da eben halt mit mir eine Pressekonferenz abhalten, um das halt einfach mal zu testen und wie ich es empfinde sozusagen, dass soll ich das einmal ohne Audiodeskription mir angucken und einmal mit Audiodeskription, um dann die Unterschiede eben halt für mich selber klarzustellen, inwiefern halt Audiodeskription erforderlich ist, was bekommt man alles mit ohne und was mit halt Audiodeskription. Was das ist, wisst ihr, oder? Audiodeskription, habt ihr schon mal gehört?
Ja, also du hast ja gesagt, dass du in Deutschland wohnst und in welchem Bundesland ist es da?
Okay, also ich wohne in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist im Grunde genommen ein Bundesland, wovon viele träumen, beziehungsweise wo viele Ferien machen wollen. Ich wohne nämlich ziemlich direkt an der Ostseeküste.
Oh, schön. Dann musst du ja eine Mückenplage haben an der Ostsee im Sommer.
Na, im Sommer, ja doch, im Sommer tatsächlich kann Mücken ganz schön viele werden, das stimmt. Ich habe auch vor meinen Fenstern Fliegenfänger, ne? Also die ganz normale Gase, die man halt hat, um Mücken abzuhalten. Das ist richtig, aber das ist wirklich vielleicht eine der kleinen negativen Sachen. Aber das Meer zu hören, ich wohne in Rostock, habe den Hafen nicht weit weg. und habe es mit dem Auto ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde, bis ich an der See bin und gehe halt viel schwimmen natürlich. Ja, und es war ein Kindheitstraum. Ich war ungefähr in eurem Alter, da habe ich schon gesagt, ich will gerne an der Ostsee leben, wenn ich mal erwachsen bin.
Und gibt es da auch in Rostock direkt eine, also arbeiten Sie direkt in Rostock in einer IKEA-Filiale oder?
Ja, genau. Also es gibt in Rostock tatsächlich eine IKEA-Filiale. Ich arbeite nicht direkt in der Filiale. Ich arbeite in einem Nebengebäude. Mein Job ist ein Bürojob. Sozusagen, ich spreche mit den Kunden am Telefon oder im Chat oder per E-Mail, wo die Leute dann ihre Fragen stellen oder auch mal sagen, hier, da ist was kaputt gegangen, bitte sorgen Sie dafür, dass ich da Ersatz bekomme. Und ja, genau, also ich helfe den Leuten sozusagen im Verkauf beziehungsweise in der Reklamation, wie man sagt, also sprich, ne, wenn was kaputt gegangen ist, dass ich dann sage, ja, komm, du bekommst das hier als Ersatz. Manche Kunden duzen einen auch, wir duzen auch manche Kunden, nicht immer. Das kommt immer so ein bisschen auch drauf an, wie das Gespräch halt läuft. Ne? Aber genau, das ist, und das mache ich seit 18 Jahren.
Und wie viele Möbel kannst du selber aufbauen?
Wie viele Möbel ich alleine aufbauen kann? Tatsächlich habe ich meine gesamte Wohnung außer Küche, die ist nicht von Ikea. aber alles andere ist von Ikea bei mir in der Wohnung und das habe ich auch tatsächlich selber alles aufgebaut.
Hast du in deiner Kindheit, also was war in deiner Kindheit dein Hobby?
In meiner Kindheit mein Hobby. Ich habe früher ein bisschen etwas sehen können. Zwar nur knappe 5% ungefähr auf dem rechten Auge, aber das hat mich mir ermöglicht, zeichnen zu können zum Beispiel. Ich habe gerne gemalt als Kind. Und ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und wie es da eben halt so üblich ist, natürlich hat man mit vielen, vielen Tieren zu tun. Also wir hatten Gänse, wir hatten Enten, Hühner und Schweine, Kühe. Und da war tatsächlich, so komisch wie das klingt, mein Hobby tatsächlich auch, die Tiere zu versorgen. Denn letzten Endes geben die uns ja auch sehr viel zurück. Und da habe ich das tatsächlich sehr gerne gemacht, wenn ich zu Hause war. Ne? Ich bin ja auch im Internat aufgewachsen, zum größten Teil. Ich war in den Ferien und am Wochenende zu Hause. Und ja, und aber wenn ich dann zu Hause war, habe ich dann natürlich mich auch gerne um die Tiere gekümmert.
Und was sind so deine Lieblingstiere mit? Weil, ja.
Meine Lieblingstiere, meine allergrößten Lieblingstiere, groß im wahrsten Sinne des Wortes, sind tatsächlich Pferde. Vor Pferden muss man keine Angst haben. Man sollte sie respektieren, weil es sind, obwohl sie so groß sind und tatsächlich auch, wie du gerade reagiert hast, angsteinflößend sein können, aber das sind hochsensible Wesen, die sehr viel fühlen und spüren, was man selbst aussendet. Ja, also die achten ganz, ganz doll auf die Körpersprache, wenn ein Mensch vor denen steht. Deswegen sollte man auch Pferden zum Beispiel nie von vorne begegnen oder sie direkt ins Auge schauen, weil wir Menschen sind für Pferde Raubtiere. Und das wissen die Pferde. Die haben einen Instinkt, die fühlen das, dass wir eigentlich eine Spezies sind, eine Rasse sind, die sowas wie Pferde essen will. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass man Pferden immer gegenübertritt mit dem Signal, hey, ich bin dein Freund. Und dazu gehört nicht direkt in die Augen schauen, sich von der schräg von der Seite nähern, mit offenen Händen kommen und nicht mit wie Art Krallen sozusagen die Hände machen, sondern am besten flach. Die sind ganz, ganz hochempfindlich und mit ruhiger Stimme sprechen, ansprechen, mit ruhiger Stimme sprechen. Aber ja, und das ist im Grunde genommen das, was mich zu Pferden so hinzieht, diese Sensibilität. Sie können uns viel, Menschen viel, viel beibringen, im Verständnis mit anderen umzugehen. Ne? Wir Menschen haben viel das Problem, dass wir die eine Hautfarbe nicht mögen, die einen Menschen nicht mögen, weil er aus einem anderen Land kommt und so. Und Pferden ist das völlig egal. Die sagen sich, hey, du bist zwar ein Mensch, aber ich kann dich ja trotzdem akzeptieren, auch wenn du anders bist. Und das ist ein tolles Signal, was die aussenden.
Hast du in deiner früheren Kindheit Videospiele gespielt?
Videospiel tatsächlich, habe ich auch Videospiele gespielt. Auf einem Gerät, das kennt ihr tatsächlich nicht mehr. Das nannte sich Atari. Die Videospiele sahen damals noch ganz anders aus. Die waren zum größten Teil sehr verpixelt. Da gab es noch keine richtigen Männeln in dem Sinne, so wie man das heute kennt, oder teilweise richtige Menschen, die in Videospielen heutzutage abgebildet sind, sondern da waren das eher, naja, andersartige Figuren, eckige Figuren, also die waren alle sehr, ja, ruckartige Bewegungen, auch die Sounds klangen ganz anders. Wenn man bei YouTube als Tipp einfach mal eingibt, Atari-Spiele oder so, dann wird man garantiert auch fündig und dann könnt ihr euch die Sounds mal anhören. Das klingt im Gegensatz zu heute echt schlimm, aber es hat Spaß gemacht.
Jetzt nochmal zu den Pferden, weil ich halt Pferde auch sehr gern mag. Reitest du da auch? Und wenn ja, wie machst du das dann mit dem Pferdelenken und so?
Mhm. Also ja, ich reite, gegenwärtig nicht aktiv, weil ich momentan hier in Rostock das Problem habe, dass mich kein Pferdestall annehmen möchte aufgrund meiner Behinderung. Ne? Sagen die versicherungstechnisch, wollen wir das nicht so wirklich haben, aber ich habe eine Kollegin, bei der ich reiten kann. Und das Lenken des Pferdes mache ich genauso, wie es üblich ist. Ne? Also ich gebe die ganz normalen Befehle, wie man das halt bei Pferden macht. Beine anlegen, leicht in den Bauch drücken, wenn man halt schneller kommen will, die entsprechende Zügelführung. Und ja, das ist im Grunde genommen eigentlich nicht anders. Und zu Schulzeiten auf dem Gelände, dort, wo ihr auch zur Schule geht, gibt es auch einen Reiterhof, beziehungsweise ist das eine Ausbildungsstätte, wo man zum Pferdewirt ausgebildet wird. Und dort habe ich richtig reiten gelernt. Da hatte ich auch einen Reittrainer gehabt. Ich bin auch mal im Galopp vom Pferd abgestürzt. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Das kann Ronny tatsächlich auch bestätigen, weil wir haben dann hinterher ziemlich gelacht, weil Ronny ist nämlich tatsächlich bei mir in der Ausbildung gewesen. Ich kenne Ronny seit der Schulzeit, seit 1990. Und wir haben die gleiche Ausbildung gemacht. Und als der Tag war, wo ich vom Pferd gefallen bin, da kam ich total freudig und glücklich zurück in die Ausbildung. Und da sagte die Ausbilderin zu mir, Mensch, Robert, Sie strahlen ja über das ganze Gesicht. Sie müssen ja eine tolle Reitstunde gehabt haben. Und ich habe dann gesagt, ganz salopp, ja, ich bin vom Pferd gefallen. Und dann sagte die Ausbilderin, was? Und dann lachen Sie noch. Aber das war toll, das war eine wirklich interessante Erfahrung, weil ich hatte bis dahin immer Angst, vom Pferd zu fallen. Aber wo das dann passiert ist, hatte ich dann diese Angst verloren und konnte dadurch auch viel, viel sicherer hinterher im Sattel sitzen. Das klingt komisch, ist aber so tatsächlich.
Also ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, dass das so war, aber wenn du das sagst. Aber stimmt, wir waren zusammen in der Ausbildung. Ja.
Und in der Schule.
In der Schule.
Mhm. Und da haben wir manches miteinander getan und es war vieles lustig, manches weniger. Aber ja, es war schon eine schöne Zeit, definitiv. Also was sowas betrifft, würde ich manchmal noch mal gerne so jung sein wie ihr. Aber ja, naja, ist halt nicht.
Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt Tennis spielst?
Tennis tatsächlich spiele ich jetzt seit genau genommen dem 3.6.2016. Ich hatte eine Kollegin, die auch blind ist, und die hat mich eines Tages gefragt, hey, hättest du Interesse, Blindentennis zu spielen? Und da habe ich gesagt, boah, ich habe eigentlich jetzt mit Tennis nicht so viel am Hut, aber das klingt interessant, warum nicht? Und da sind wir dann damals von Rostock nach Köln geflogen. Das war ein Inlandflug damals, sind wir dann nach Köln. Da gab es einen Grundkurs in Blindentennisspielen. Da waren die Anfänge in Deutschland gerade mal gemacht. Blindentennis selber gibt es seit 40 Jahren weltweit. Und da habe ich dann den Grundkurs gemacht und fand das so toll, dass ich gesagt habe, das mache ich definitiv weiter. Bin dann auch relativ schnell in die Turniere eingestiegen. Also ich bin deutscher Vizemeister 2018 gewesen, habe ich hier einen Silberpokal auch zu stehen und ich bin in den Landesspielen auf den dritten Platz gekommen, habe hier praktisch einen Bronzepokal zu stehen. Momentan spiele ich keine Turniere, aber naja, gut, wer weiß, was kommt in der Zukunft. Aber ich habe wirklich bis in die Weltmeisterschaften gespielt in Dublin und das war toll. Das war eine ganz tolle Erfahrung.
Und wie kann man sich das dann vorstellen mit dem Blindentennis? Also
okay, und zwar der Ball im Blindentennis ist etwas größer als der normale Ball. Der ist ungefähr so groß wie, naja, ich würde mal sagen, wie eine kleine Orange. Und dieser Ball macht etwas Interessantes heute, ne? Der Ball rasselt. Und dieser Ball, wie gesagt, der springt halt und durch das Rasseln, das klingt wie so eine, mir hat mal ein sehender Tennisschüler, der auch bei mir mit in meiner Akademie ist, hat mal so als Fünfjähriger, habe ich den kennengelernt und da hat er gesagt, das klingt wie eine Babyrassel. Und ich muss ihm recht geben, es klingt tatsächlich ähnlich wie so eine Babyrasse. Aber dadurch ist es uns Blinden möglich, Blindentennis spielen zu können. Der Ball, der darf halt dreimal aufkommen, nicht nur einmal wie beim normalen Tennis. Und dadurch kann man den ziemlich gut hören. Ansonsten die Spielfläche ist genauso groß wie beim normalen Tennis. Und man spielt Blindentennis allerdings im Aufschlagfeld. Das ist sozusagen der Bereich, wo die Sehenden den ersten Ball hinschießen, wenn das Spiel praktisch losgeht. Ne, da darf der auch nur in einem bestimmten Bereich aufkommen und dorthin kommt der Ball im Blindentennis generell. Also nur in diesem Feld wird gespielt. Wenn ich euch das Maße nenne, ist es vielleicht, bringt euch das von der Vorstellung nicht so sehr viel. Aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Teil des Tennisplatzes. Also man muss sich ziemlich viel bewegen. Das ist nicht wie beim Tischball, wo man vor dem Tisch steht und dann mit den Armen viel macht, sondern man muss wirklich viel Beinarbeit machen. Also ich muss auch durchaus sehr viel laufen. 3 Meter nach links, 3 Meter nach rechts, 2 Meter nach vorn, vielleicht auch mal 1 Meter nach hinten. Und man muss sich sehr viel bewegen.
Oh Gott, dann ist es wieder Tischball.
Vielleicht habt ihr mal die Möglichkeit, das auszuprobieren. Es gibt ja auch in Köln immer jedes Jahr im Herbst, ab September, haben die immer wieder Kurse. Da kann man das dann sozusagen auch mal ausprobieren. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr junge Talente. Also die Jüngsten sind tatsächlich so 7, 8, 9, 10 sind tatsächlich auch die jüngsten Talente. Also es ist nicht nur für Erwachsene, sondern das ist tatsächlich für jede Altersklasse gedacht.
Wir haben das auch schon mal tatsächlich hier in Chemnitz gemacht, vom Blinden- und Sehbehindertenverband. Ich habe allerdings Ball nie getroffen und dann fand ich das ziemlich frustrierend.
Ja, also tatsächlich, ne? Also das ging mir am Anfang auch so. Ich hatte, als ich angefangen habe mit Tennisspielen, habe ich auch gedacht am Anfang, oh mein Gott, das ist echt schwierig. Aber ich sag mal, ich habe dann die Möglichkeit gehabt, die ersten 2 Stunden sozusagen zu spielen. Und innerhalb dieser 2 Stunden, ich weiß nicht, nach so 20, 25 Minuten, war es dann halt schon wirklich so, dass ich den Ball übers Netz bekommen habe. Also das ist eine ziemlich individuelle Geschichte, ne? Also ich kenne jemanden, der ist nicht nur blind, sondern auch noch taub beziehungsweise cochlear implantiert. Also der hat Implantate im Kopf, damit er hören kann. Und er hat es auch geschafft, so nach circa 8 Minuten, 9 Minuten, das erste Mal den Ball übers Netz zu schicken. Da war ich selber überrascht, muss ich sagen. Das hätte ich mir so nicht vorgestellt. Also das ist, wie man so schön sagt, Übung macht den Meister. Und aber ich kann mir vorstellen, das frustriert am Anfang natürlich. Das ist, wenn da gar nichts losgeht. Man kann es auch auf meinem YouTube-Kanal KDL-Fan, da habe ich die verschiedensten Videos eingestellt, auch von Trainings, von Turnieren. Unter anderem, wo ich in den Weltmeisterschaften war in Dublin, habe ich da Aufnahmen, komplette Turniere eingespielt. Da kann man sich das anhören. Unter anderem auch, wie meine Trainerin sagte, da stand ich im Halbfinale und dann sagte meine Trainerin, wow, der kommt ins Finale, der kommt ins Finale. Da stand es 6-3 für mich. Und dann war leider das Problem, dass der Gegner mich abgeschossen hatte. Körpertreffer sind natürlich wie im Tischball auch, Punkt für den Gegner. Und dann wurde ich so nervös, dass es auf letzten Endes dann 8-6 für den Gegner stand. Ja, das kann durchaus passieren, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
Wie war denn so dein beruflicher Werdegang? Oder wie bist du zu IKEA gekommen und wie war es mit der Schule und so? Warst du auf einer
Tolle Frage. Ganz tolle Frage. Ich habe in der Schule, als ich dann mit der Schule fertig war, das war 1999, habe ich dann eine Ausbildung gemacht als Telefonist und Fachkraft für Textverarbeitung. Das ist das Gleiche, was auch der Ronny gemacht hat. Wir waren tatsächlich sogar in einer Ausbildungsklasse. Und danach habe ich meinen ersten Beruf gehabt in Dresden bei der Firma Fluesoft. Die sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Dort habe ich dann die ersten 2 Jahre meines Berufslebens verbracht, habe dort Support gegeben für Menschen, die eben halt einen PC brauchten mit besonderen Softwarelösungen, ne? Also sowas wie Supernova, HAL, damals war noch Windows Eyes, aber das wird euch nichts sagen, da war nicht lange auf dem Markt. Und habe dann gesagt, hey, ich ziehe jetzt hoch an die Küste, weil meine Mutter hatte hier oben eine Möglichkeit, Arbeit zu finden. Da habe ich gesagt, wenn du hochziehst an die Küste, sage ich dorthin, wo ich mein ganzes Leben lang schon hin wollte, dann ziehe ich jetzt einfach mit. Ja, und das ist dann auch so passiert. Wir sind dann 2005, sind wir dann umgezogen. Und dann hat es tatsächlich noch knapp 2 Jahre gedauert, bis ich dann bei IKEA angefangen habe. Ich habe mich einfach bei IKEA beworben. Man hatte dann ein Vorstellungsgespräch, genau am Kindertag, am 1.6. hatte ich damals mein Vorstellungsgespräch und das war vielleicht auch mein Glück, keine Ahnung. Vielleicht hat mir der Tag einfach nur Glück gebracht. Und ja, und dann im September habe ich dann angefangen. Ich habe im August habe ich einen Brief bekommen. Hey, Robert, herzlich willkommen, du bist bei IKEA. Deine Ausbildungszeit findet dann und dann statt. Und dann ja, bin ich dann eingestiegen im September am 1.9. und habe dann meine feste Einstellung ab 1.11. dann 2007 gehabt und bin dann seitdem jetzt in diesem Job.
Und was ist so bei Hobbys mit so musikalischem Zeug? Ist da auch was oder eher nicht so?
Musikalisch, gut, ich bin nicht sehr musikalisch, hat man ja vorhin gerade gehört. Ich spiele so ein bisschen hobbymäßig, aber wirklich nur ganz, ganz wenig, spiele ich ein paar Flöten. Ich habe zum Beispiel auch eine ganz interessante Flöte, und zwar aus Ecuador. Habe ich eine Flöte, das ist eine Quena. Die sieht etwas anders aus, als man die herkömmlichen Flöten kennt. Das ist im Grunde genommen einfach nur ein Holzrohr. Und an dem einen Ende des Holzrohrs ist so fingerbreiter kleiner Spalt. Und da muss man die Lippen drüber legen oder den Mund drüber legen, wie als wenn man versucht, in eine Flasche zu pusten. Kennt ihr dieses Geräusch, wenn man die Lippen so auflegt und man so aus der Flasche?
Ja, das kann ich gar nicht.
Siehst du? Und so ähnlich spielt man tatsächlich diese Flöte. Aber hat einen ganz warmen Sound und gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich habe auch schon Dudelsack versucht zu spielen. Das kommt nicht so richtig bei mir an. Also ist schön laut und klingt gut, aber ist anstrengend, körperlich anstrengend, weil man mit den Armen arbeiten muss, um den sogenannten Balg zu drücken. Man pustet ja den Dudelsack rein, dadurch dehnt er sich und je nachdem, wie man halt die Töne machen möchte, muss man unter anderem auch, auf den Dudelsack sozusagen, auf den Sackbereich, muss man Druck ausüben und dementsprechend kommt da die Töne halt raus. Es ist anstrengend, klingt wunderschön, gefällt mir zumindest, aber ansonsten spielen selber kann ich offensichtlich wohl nicht, also zumindest hat es nicht geklappt, als ich das versucht habe. Ja, und ansonsten Musik hören, selber tue ich auch vieles durch die Bank weg. Ich bin ein großer Fan der Kelly Family zum Beispiel. Bin sogar mit der Kelly Family mal 5 Tage unterwegs gewesen auf einer Kreuzfahrt. Was auch sehr spannend war. Und ich feststellen musste, wie toll diese Familie eigentlich ist, wie bodenständig diese Familie ist.
Wohnst du alleine?
Ich habe...
Wenn ja, wie ist das so mit Haushalt und Kochen und so Geschichten? Mhm. Das ist ja vielleicht auch was immer mal interessant ist, wie man das so als Blender alles hinkriegt.
Mhm, okay. Tatsächlich wohne ich alleine. Also ich hab keine Familie. So eine ähnliche Frage wurde vorhin tatsächlich schon mal gestellt. Und ich versorge meinen Haushalt komplett alleine. Also ich habe auch keine Putzkraft oder was dergleichen. Ich habe einen Staubsaugerroboter, der macht zum Beispiel alles, was den Boden betrifft, macht er sauber und das macht er ziemlich gut. Und ich koche sehr gerne. Ich koche viel Experimentelles auch, also wo ich einfach mal denke, hey, was passiert denn, wenn man das und das zusammenhaut? Schmeckt das oder schmeckt das nicht? Und habe schon die eine oder andere Flaute erlebt, habe aber auch schon das eine oder andere wirklich Leckere erlebt. Natürlich gehört dazu auch, dass man mal Sachen sich zerkocht, ne? Also ich habe auch schon mal eine Kartoffelsuppe gemacht und habe da angefangen, das erste Mal mit Gemüsebrühe zu arbeiten. Das ist ein Pulver praktisch, was so ein bisschen vorgewürzt ist, was man so in verschiedene Suppen reinmachen kann, und habe so viel davon reingemacht, dass letzten Endes meine Toilette mein Essen gegessen hat, weil es war nicht mehr essbar. Das war versaut. Das war wirklich so salzig. Und dem Einzigen, dem ich da hinterher gejammert habe, war der Kassler, der da drin war. Ich esse leidenschaftlich gerne Kassler, mache viel mit Kassler. Kassler mit Sauerkraut, Kassler mit Grünkohl, Suppen, Kassler, Reis mit Kassler. Also das ist total mein Leibgericht, Kassler. Ich finde das total lecker. Was ist euer Leibgericht?
Ich mag
Nudeln, Pommes.
Ja. Ja, lecker.
Nudeln, ja, sind auch lecker. Ja, so Nudelnzeugs. Und ich mag es aber auch mal so auszutesten, wie schmeckt es, wenn du jetzt auf Brot Kartoffelbrei schmierst oder so.
Cool. Das ist eine echt leckere Idee.
Das ist lecker, cool. Mister.
Ja, das kann ich mir. Ich habe tatsächlich mal aus Kartoffelbrei eine Art Muffin gebacken.
Was?
Also ich habe Kartoffelbrei gemacht und habe das dann in Muffinformen reingegeben. Ich habe eine Muffinform, ein Backblech, was aussieht wie lauter Muffins. Und dort habe ich die Kartoffelbrei reingefüllt und habe Schinkenwürfel mit reingedrückt und habe das dann im Ofen gebacken. Und das ist dann wie so Kartoffelcroutons. Ist das dann quasi wie Rostinchen, so in der Richtung wird das dann. Aber war eben halt in Muffinform. Ja, war lecker.
Oh, ich will das mal ausprobieren.
Es ist im Grunde genommen ein einfaches Rezept. Dann bei ungefähr knappe 200 Grad, circa 20 Minuten. Da muss man gucken, halt, wie groß der Ofen ist. Also
Ober-Unter oder Umluft?
Ja, genau, das ist immer die Frage, ne? Ob man Ober-Unterhitze zur Verfügung hat, ob man mit Umluft arbeitet. Also ich habe es mit Umluft gemacht, ich arbeite viel mit Umluft. Und da waren es bei 180 Grad circa 25 Minuten. Das ist, dann war das fertig. Das hat dann so innen die Konsistenz so ein bisschen wie bei wie heißen die Dinger jetzt? Jetzt komme ich auf den Namen. Diese runden Kartoffeldinger da. Wie heißen die denn?
Kartoffelpuffer?
Nee. Statt Pommes gibt es, wie heißen die anderen Dinger?
Kroketten.
Kroketten, danke. Wie Kroketten, genau. Ja, na, so war die innere Konsistenz und außen war es halt kross. Aber das muss man, wie gesagt, das ist alles Feingefühl. Und da muss man auch manchmal auch ein bisschen ausprobieren, einfach ein bisschen trainieren. Das kann doch mal schief gehen. Wie bei Plätzchen backen zu Weihnachten. Das erste Blech verbrennt meistens.
Bei uns nicht.
Glück.
Robby, magst du vielleicht von deinem größten Malheur noch erzählen?
Als ich die Eierschecke backen wollte, ja, das war tatsächlich, das war ein Malheur, das ist echt doch lustig. Ich hatte vor, an einem Tag Eierschecke zu backen. Ja, und das ist eine Art Käsekuchen mit einer Schaumdecke oben drauf. Ich denke, jeder kennt von euch Eierschecke. Und gleichzeitig hatte ich aber auch vor, Nudeln für meinen Mittag zu kochen. Naja, da habe ich dann das Nudelwasser aufgesetzt, habe dann schon die Zutaten für die Eierschecke rausgeholt und hole dann die Nudeln raus, weil das Wasser fing an zu kochen und ich holte die Nudeln raus und dann habe ich die Packung in die Hand genommen und habe die verkehrt rumgehalten. Was ist passiert? Natürlich die ganzen Nudeln auf den Boden gefallen. So. Und dann hockte ich mich herunter zu meinem Unterschrank, um ein Plastikgefäß rauszuholen, wo ich erstmal die ganzen Nudeln reinmachen konnte, und hörte über mir ein leises Grummeln. Und auf einmal stellte ich fest, die Eier fangen an zu rollen, und bin mit meiner Hand an einen Bodenträger gekommen, wo meine Teller drin gestanden haben, an mein Regal. Und habe den Bodenträger ins Schwingen gebracht und dadurch sind 12 Teller mit einem Schlag einfach mal so aus dem Schrank gefallen. In dem Moment, wo das passiert ist, kamen die Eier angerollt. Platsch, platsch, platsch machte es links neben mir. Ich hockte in der Mitte, links kaputte Eier, vor mir Nudelhaufen, rechts lagen ein Haufen Scherben von den Tellern. Das war wirklich, also das war ein Malheur, aber das sind halt alles so Dinge, die passieren können. Und das ist völlig in Ordnung, wenn euch mal sowas passiert. Das sind halt Dinge, man sagt immer so schön, wo gearbeitet wird, fallen auch Späne und das war eine Menge Späne. Ja, genau.
Ich habe gerade die Teller neu gekauft.
Ja, das musste ich dann, ja. 12 neue Teller. 6 große und 6 kleine.
Aber das ist doch bei IKEA, da geht das doch einfach.
Das ist mein Glück, ja. Gab mal ein bisschen Rabatt obendrauf.
Und wie hast du das dann mit dem Aufkehren von den Scherben gemacht, dass du dich nicht geschnitten hast?
Ja, genau. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass die Scherben relativ groß waren. Also es war nicht so viel Kleinkram, sondern die waren relativ groß. Da habe ich die erstmal auf einen Haufen alle geschoben, weil ein viel wichtigerer Punkt in dem Moment war, erstmal den Eiersalat links von mir wegzunehmen. Weil wer schon mal ein Ei roh in der Hand hatte, das ist nämlich ziemlich schleimig und schlickrig.
Ja.
Und da kann man, wenn man da reintritt, gerade uns als Blinde oder Sehbehinderte, kann man natürlich ausrutschen. Das war für mich eine viel größere Gefahr. Also habe ich mich erstmal um die Eier gekümmert, habe das mit Küchenpapier und Lappen weggemacht und dann habe ich mir die Scherben gekümmert und dann kommen Nudeln. Na, das ist, ja, das sind da Dinge, die man eben halt auch lernen muss. Ich habe ja als Kind in der Schule habe ich Hauswirtschaft tatsächlich auch gelernt und habe da auch gelernt, natürlich mit gewissen Haushaltsdingen umzugehen, mit dem Bügeleisen umzugehen, mit dem heißen Herd umzugehen, mit dem heißen Ofen umzugehen. Und das ist eben halt auch wichtig, dass man als Kind schon anfängt, viele Dinge zu versuchen, selber zu machen oder sich beibringen zu lassen mit erwachsener Hilfe zusammen, weil das kann euch letzten Endes später mal, wenn ihr groß seid und eine eigene Wohnung habt, echt viel, viel weiterhelfen. Also seid aufmerksam, fragt viel und das finde ich auch ganz toll, dass es diesen Podcast hier gibt, dass ihr die Möglichkeit habt, Leute zu fragen, wie die Erfahrungen sind. Weil Erfahrung ist heutzutage wirklich alles und wichtiger denn je. Und gerade als Kind sollte man so viel wie möglich fragen. Und es gibt auch nie eine falsche Frage. Es gibt immer nur falsche Antworten. Also habt keine Angst davor, Fragen zu stellen. Wenn euch irgendwas auf der Zunge brennt, im Bäuchlein krummelt, dann raus mit dem Ding, bevor es verschluckt wird. Ja, also das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Auf welcher Schule warst denn du? Warst du auf der Landesblindenschule oder warst du irgendwie in der Grundschule noch auf einer Regelschule?
Nee, ich bin tatsächlich von Anfang an, seit 1988 bin ich eingeschult worden in der Sächsischen Blindenschule Chemnitz. Damals hieß das noch Karl-Marx-Stadt. Da war das noch, ne, wir hatten ja zu DDR-Zeiten, ne, die DDR, sie sagt euch vielleicht was von den Eltern oder Großeltern, habt ihr das bestimmt schon mal gehört.
Okay.
Die Deutsche Demokratische Republik war das damals. Und zu der Zeit hieß Chemnitz noch Karl-Marx-Stadt. Und da war die Sächsische Blindenschule Karl-Marx-Stadt, das war tatsächlich meine Schule von Anfang an, von der Grundschule bis zur 10. Klasse.
Ach, du meinst jetzt so das Gelände, wie wir es jetzt kennen.
Richtig, ich glaube, wie nennt ihr das jetzt? SFZ oder so ähnlich?
Ja, SFZ.
Genau, ne? Genau. Also im Haus 2. Im Haus 2 habe ich tatsächlich meine Schulzeit verbracht. Haus 2 und das Haus 21, das war damals mein Internat in der Grundschule. Da war damals ein Internat drin. Und dann bin ich später dann ab der Mittelstufe in die 29 gezogen. Und ja, noch was? Die 16 war noch.
In welchem Haus hast du die Grundschule verbracht?
In welchem Haus die Grundschule war? In der 2.
Wir waren in einem Ferienlager. Magst du davon vielleicht noch was erzählen? Ganz kurz.
Ferienlager? Eine Wasserbombenaktion kann ich da erzählen, ja. Kennt ihr diese kleinen Luftballons? Diese ganz kleinen, diese daumengroßen Ballons? Ja, genau.
Ja,
und Ronny und ich haben im Ferienlager diese Wasserbomben mit Wasser gefüllt. Natürlich, wie man das macht. Und haben die dann bei den Mädels gegen den Bungalow geschmissen.
Oh. Bis meine Schwester. Du hättest das müssen.
Ja, meine Schwester hat einmal, die war auch mit. Und die hat dann sich gedacht, na, euch werde ich helfen, Jungs. Und hat dann, als gerade wieder so eine Wasserbombe angeflogen kam, hat sie schnell das Fenster aufgemacht. Und dann flog diese Wasserbombe natürlich dann in den Bungalow. Das war im Wald. Ne? Wir waren Bungalows in Holzhütten, so größere Holzhütten, einstöckig. Und da flog der dann rein. Oder wir, Ronny und ich, haben in dem gleichen Ferienlager auch noch eine Aktion gehabt. Da waren wir im großen Waschraum und in dem Waschraum gab es zwei ganz große Wasserhähne, so richtig wie so ein Ruderrad, wie so ein Steuerrad. Und dann haben wir eins dieser Räder aufgedreht, haben uns aber gewundert, wieso kommt denn da nichts? Was ist denn da los? Und auf einmal ging draußen ein Geschrei und Gejubel los und sowas alles. Was ist passiert? Zwischen den ganzen Bungalows waren Feuerwehrschläuche verteilt gewesen. Für den Fall, es brennt, dass man sofort eben halt löschen konnte. Und was wir nicht wussten, ist, dass dieser Wasserhahn, den wir aufgedreht haben, tatsächlich die Feuerwehrschläuche hat mit Wasser geflutet. Und dann fingen natürlich die Feuerwehrschläuche, die ja niemand in der Hand hatte, fingen die Feuerwehrschläuche natürlich dann an, unter Druck zu tanzen. Ne? Die haben dann überall Wasser rumgespritzt und gemacht und getan. Solche Dummheiten haben Ron und ich gemacht. Also auch wir haben viel Blödsinn gestellt.
Fünf spannende Fragen. Dein Lieblingslied.
Was ist mein Lieblingslied? Tatsächlich von Stefanie Kloß. Weiße Fahnen von Silbermond. Finde ich unheimlich toll.
Dein nützlichstes Hilfsmittel?
Tatsächlich ist mein Smartphone. Also sowohl die Kamera, die man nutzen kann, um Dokumente zu scannen, was ich sehr viel tue, und natürlich auch so die verschiedensten Apps, die man nutzen kann, um halt seinen Alltag zu bestreiten. Dann nenne ich einfach mal sowas wie zum Beispiel Seeing AI.
Das ist cool.
Genau, kennst du, ne? Das ist ein multifunktionelles App, wo man halt die verschiedensten Hilfsmittel in
Fotos
einem
beschreiben
hat.
Kann.
Korrekt.
Fotos beschreiben kann.
Richtig. Und Farben kann oder man damit scannen.
Oder so wie Be My Eyes.
Ja, genau. Tatsächlich hat Seeing AI sowas mittlerweile sogar drin. Und Beamer Eyes, das wäre jetzt tatsächlich mein nächstes App gewesen. Super. ist auch ein tolles Programm, wo man halt sich Bilder beschreiben kann. Öffnet uns Blinden und Sehbehinderten tatsächlich Tür und Tor.
Dein Aufreger des Tages.
Mein Aufreger des Tages. Tatsächlich. Ich hab tatsächlich heute sehr viel darüber nachdenken müssen, dass ich es schade finde, dass Kinder immer weniger Möglichkeiten haben, zu spielen, draußen vor allem zu spielen. Es werden immer weniger Spielplätze gebaut, es werden für Kinder und Jugendliche immer weniger Clubs zur Verfügung gestellt, dass man halt die Möglichkeit findet, mit anderen Mitschülern und mit Gleichgesinnten und Gleichaltrigen zusammenzukommen um sich auszutauschen. Man verkriecht sich viel in den Wohnungen und Häusern heutzutage, am Smartphone, am PC, am Tablet. Und das finde ich sehr schade. Und das tatsächlich, da musste ich heute, habe ich mit mir nicht ausgetauscht und habe viel darüber diskutiert, was man da machen kann, was man forcieren kann, um wieder mehr die Leute zusammenzubringen und Kinder mehr für das Leben außerhalb vom Smartphone zu begeistern.
Dein Tipp zum Abschalten.
Musik, tatsächlich. Also wenn es mir mal wirklich nicht gut geht oder ich durch eine Aufregung irgendwie mich wieder runterholen muss, dann ist es Musik. Habe ich zum Beispiel auch einen Sänger, den ich sehr gerne höre bei sowas, das ist Leo Rojas. Das ist auch ein Panflötenspieler aus Ecuador und ganz toller Künstler, der sowohl Musik macht, die aus seiner Heimat kommen, aber auch internationale Songs in eine Art ja, widerspiegelt, die seine Heimat zeigt, aber auch den internationalen Touch. Also es sind viele Pop-Songs, die er halt umwandelt. Unter anderem übrigens auch den Kreis des Lebens von König der Löwen.
Dein Traumreiseziel.
Da kriege ich richtig Gänsehaut tatsächlich, weil bei dieser Frage, denn mein Traumreiseziel, was auf der Erde zumindest ist, das ist Island. Mich fasziniert die Feuerinsel. Und dort würde ich sehr, sehr gerne mal die Geysire live hören. Also ne, Geysire sind Wasserfontänen, die aber heißes Wasser rauslassen, unter viel, viel Druck, Meter hoch spritzt das. Und das würde ich gerne mal live hören, genauso wie ich gerne Whale-Watching machen möchte auf Island. Also man kann auf Island mit Booten rausfahren aufs Meer und kann Wale beobachten, Wale hören. Und würde gerne Isländer mal reiten. Also Isländer sind Ponys.
Die sind so süß.
Und es gibt bei den Isländer Ponys eine Gangart, den sogenannten Tölt. Den würde ich wahnsinnig gerne mal ausprobieren wollen. Es muss ein unheimlich tolles Gefühl sein. Also jeder, der das schon gemacht hat, hat erzählt, das musst du unbedingt mal ausprobiert haben. Das ist eine Gangart zwischen Trab und Galopp und muss übelst spannend sein. Ja, genau. Also das wäre mein Traumziel, was auf der Erde betrifft. Ansonsten würde ich natürlich auch, wenn es weiter weg sein soll, gerne mal eine internationale Raumstation oder sowas besuchen.
ISS.
Zum Beispiel. Wenn es die dann noch gibt. Also ich träume immer noch davon, dass ich irgendwann, bevor ich diesen Planeten endgültig verlassen muss, träume ich davon, dass ich mal mit einer Rakete oder mit einem Raumschiff irgendwie hochfliegen kann, entweder zur ISS oder ähnlichen Orbitalstationen oder noch weiter weg zum Mond oder sowas. Das wäre schon spannend. Das wäre total cool. Und
wenn man auch ist, cool vor sowas.
Ja, ne?
Venus.
Ja, Venus ist ein bisschen warm. Die ist ein bisschen heiß.
Da kommst du gar nicht durch wegen dieser Wolkendecke.
Wow, da ist jemand mega gut informiert. Das ist, da hast du so gut wie recht, aber die Temperatur ist das Interessante. Das sind über 500 Grad. Das haben wir leider, das halten wir nicht aus. Dann ist Mars eher noch eine interessante Alternative, finde ich.
Das sind Minusgrade, da würde ich auch nicht hin.
Na, der Mars hat nicht ganz Minusgrade. Der Mars hat durchaus auch Plusgrade, aber selten. Aber man kann die Luft nicht atmen. Also da ist noch viel, viel Arbeit vor uns. Und das ist wahrscheinlich auch ein Ziel, was ein bisschen in der nächsten Generation. Das erlebt ihr vielleicht, wenn ihr ganz alt seid.
Oh, das will ich erleben.
Cool. Ja, das hat mir auch gesagt, dass wir einen Podcast auf Mars und Venus beendet haben. Das ist ja mal spannend.
Das ist cool, ja.
Ja, wir sind halt tatsächlich ein Interstellar-Podcast.
Ich fand das Interview überhaupt sehr spannend, weil es sehr vielseitig war.
Ja. Und sehr lange.
Und ihr habt tolle Fragen gestellt. Ja. Ihr seid alle dabei geblieben. Und wenn ich so gedacht habe, okay, die Frage hätte ich gerne noch gestellt, dann kam sie schon von einem von euch. Das fand ich ganz toll. Also ihr seid schon richtige Alte Hasen unter den jungen Hüpfern mit interessanten Fragen, das muss ich euch jetzt einfach mal so sagen.
Ja, das fand ich
auch. Sehr, sehr schön.
Und das kann ich hat tatsächlich als Gast kann ich das tatsächlich auch nur zurückgeben. Ich finde es mega cool, wie ihr die Fragen gestellt habt. Ihr habt eure Frage wohl überlegt gestellt. Und macht weiter so, Leute. Ganz ehrlich, ich bin mega stolz auf euch und ihr könnt mega stolz auf euch selbst sein. Das muss ich auch sagen. Ich habe auch beim Tennis habe ich zwei Jungs, die Ronny auch schon kennengelernt hat. Und die sind auch ähnlich wie ihr, stellen auch viele Fragen. Und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, es gibt keine schlechten oder keine schlimmen Fragen. Es gibt nur schlechte und blöde Antworten. Und lasst euch nicht davon entmutigen, wenn euch über irgendjemand sagt, das fragt man jetzt nicht oder irgendwas. Ihr habt jedes Recht, jede Frage zu stellen. Und weil jede Frage, die ihr stellt, macht euch klüger. Und kluge Menschen brauchen wir wieder auf dieser Welt. Und ihr seid unsere Zukunft.
Abgeguckt aktiv. Was geht bei Connecting Blind?
Huhu, wir sitzen hier gerade alle bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen und dachten, wir erzählen euch mal, was es Schönes Neues gibt in nächster Zeit.
Wir planen gerade ganz fleißig für das Wochenende im Mai, wenn blinde Leute aus verschiedenen Ländern zu uns nach Chemnitz kommen. Wir haben schon Anmeldungen aus Belgien, aus Norwegen, aus Tschechien,
aus England,
aus Serbien, Bella Italia, stimmt. Albanien. Also ganz schön viel. Und da gibt es ganz schön viel vorzubereiten. Davon hört ihr sicherlich noch mal mehr.
Genau, und außerdem überlegen wir im Herbst eine Übernachtungsparty zu machen. Das heißt, eine Nacht, die ihr hier übernachten könnt und wo wir tolle Sachen mit euch machen möchten. Und wenn ihr dafür Wünsche habt, irgendwas, was ihr unbedingt schon mal mit uns machen möchtet, wenn es dunkel ist draußen, dann gebt uns Bescheid, dann versuchen wir das mit einzuplanen.
Wow, da haben die Mädels von Connecting Blind sich ja was Cooles für euch einfallen lassen. Eine Übernachtungsparty. Na, wenn ihr da nicht drauf Lust habt, oder? Lasst euch doch was einfallen, was wir da mit euch machen wollen. Schreibt uns an info@connectingblind.org und wir werden sehen, ob sich das umsetzen lässt. Ansonsten war das ein tolles Interview in dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Am Mikrofon war der Ronny und ich sage Tschüss, bis es wieder heißt
Abgeguckt.
Junge Hüpfer fragen alte Hasen.
Ein Podcast von Connecting Blind e.V. www.connectingblind.org